Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend. In der vergangenen Nacht ist eine große prägende Theaterschauspielerin gestorben. Jutta Lampe.
Ich frage mich dann wenigstens immer nach den Premieren oder noch vor der Premiere, warum mache ich das ehrlich? Das mache ich nicht mehr. Ich will überhaupt nicht mehr spielen. Ich muss aufhören. Das kann ich nicht mehr aushalten. Also es ist, da geht man durch einiges durch.
Wie gut, dass sie dennoch für ihr Publikum da war, 30 Jahre lang allein an der Berliner Schaubühne. Über ihr Leben und ihr Werk spreche ich gleich mit ihrem Regisseur, mit Peter Stein. Außerdem, wieder in Haft, die iranische Frauenrechtlerin Nasrin Sotoudeh erhielt heute den alternativen Nobelpreis und musste gestern wieder ins Gefängnis. Unter welchen Umständen sie dort lebt, hören wir gleich. Und ein Filmfestival zeigt, wie junge Filmemacherinnen und Filmemacher die europäische Idee im Jahr 2020 sehen.
Ich bin Jutta Lampe, Schauspielerin. Bremen, dann gab es ein Jahr Zürich mit Rausschmiss und dann 1970 die Schaubühne und 1999 Ende der Schaubühne, in der Freiheit schwebender Schauspieler, mal in Wien gearbeitet, jetzt in Berlin gearbeitet.
Für Jutta Lampe war das Leben Theater. In der NZZ sagte sie 2005, zu Hause hatte ich es schwer, ich ging zum Theater, um dort zu leben. Drei Jahrzehnte gehörte sie zu dem Ensemble der Berliner Schaubühne, das das Theater damals am Halleschen Ufer noch in Berlin überhaupt erst auf die Theaterlandkarte setzte. Jetzt ist sie gestorben, im Alter von 82 Jahren. Ich spreche nun mit dem Regisseur, mit dem sie zuerst in Bremen in den 60er Jahren zusammenarbeitete und dann eben über viele Jahre an der Schaubühne, Peter Stein. Guten Abend.
Guten Abend.
Was für eine Art Schauspielerin war Jutta Lampe? Wir haben gerade eben den O-Ton gehört, da hatte man diese sehr klare, wahnsinnig klare Sprache von ihr gehört. War es das auch, was sie ausmachte?
Das war eine der großen Fähigkeiten, die sie hatte. Aber das haben andere Schauspieler, die an der Schaubühne gearbeitet haben, ja auch. Und auch bis heute bewahrt, wie Frau Klever zum Beispiel. Nein, das Entscheidende von Jutta war, dass sie etwas ganz Besonderes darstellte im deutschen Theater, nämlich sie konnte vollständig ernsthaft ihrem Stanislavski-Bedürfnis huldigen und folgen und gleichzeitig aber war sie die einzige klassische Schauspielerin im deutschen Theater, die gleichzeitig auch Boudoir spielen konnte. Sie hatte diese beiden Möglichkeiten in sich, die Ernsthaftigkeit und die Verrücktheit, und konnte alles mit ihrer großartigen Eleganz und der Durchdringung allem und jeden durch einen bestimmten Reiz und der fünfte Grazie zur Geltung verhelfen. Das ist das Besondere an ihr. Das andere ist die Tatsache, dass sie von all diesen Schauspielern, die so berühmt geworden sind an der Schaubühne, die einzige ist, die die Schaubühne auch wirklich repräsentiert. Bruno Ganz hat die Schaubühne ja nach 4 oder 5 Jahren wieder verlassen. Jutta Lampe war die einzige, die 30 Jahre lang die ganze Zeit dabei geblieben ist und sozusagen die Schaubühne repräsentiert hat in Wahrheit, obwohl sie sich nie aufgespielt hat und nie auf die Pauke gehauen hat oder sonst etwas. Das ist das Besondere an ihr gewesen. Und es ist schon erstaunlich, dass man dann nach so langer Zeit in diesem Theater, wo sie gearbeitet hat und so treu zu diesem Theater gestanden hat, man sie trotzdem dann am Ende der 90er Jahre einfach gekündigt hat.
Die Schaubühne operierte damals ja als mit so einem Mitbestimmungsmodell. Welche Rolle hat sie denn da gespielt? Hat sie da auch nicht auf die Pauke gehauen oder war sie da eine laute Stimme?
Nein, das handelt sich auch nicht um ein Mitbestimmungsmodell, sondern um ein Selbstbestimmungsmodell. Das ist ja der Unterschied zu den anderen Versuchen, die es in den 70er Jahren gegeben hat. Sie war eine, die zugehört hat und selten aufgefallen ist mit Vorschlägen oder mit irgendwelchen Kommentaren, die vielleicht andere Leute verletzen konnten oder so etwas. Sie war immer für den Ausgleich, wie jemand immer sein muss, wenn er sich verbunden fühlt für eine Institution, für Kontinuität sorgt, was für sie so wichtig war. Und dementsprechend nicht mit spektakulären Aktionen aufwartet, sondern immer auf den Ausgleich bedacht ist. Das war ihre Fähigkeit.
Wie haben Sie beide sich kennengelernt?
Das war in Bremen. Da sollte ich etwas inszenieren, und zwar die Kabale und Liebe von Schiller. Da hat man mir sie vorgeschlagen als Lady Milford. Und ich habe sie das erste Mal gesehen in einer Probe. wo sie in einem Boulevardstück spielte, mit ihren unendlich langen Beinen in einer Telefonzelle, die Beine nach oben gestreckt, mit einem Telefonhörer zwischen den Beinen herumfummelt und so weiter. Und als der Regisseur, dessen Namen ich vergessen habe, sie ansprechen wollte und ihr irgendwie einen Ratschlag oder eine Frage stellen wollte, da drehte sie sich um und sagte, halt du die Klappe da unten, ja. Und ich war so entsetzt über diese Geschichte, dass ich diese Probe so schnell wie möglich verlassen habe, wie ich sowieso sehr ungern bei den Proben von anderen Leuten dabei bin. Und da folgte sie mir, da rannte sie mir hinterher und hielt mich fest an meinem Mantel und sagte, bitte, bitte lassen Sie uns zusammenarbeiten. Und das habe ich dann sehr gerne getan. Und das war für sie eine große Gelegenheit, weil nämlich der dort wichtigste Mann war Peter Zadek und der fand sie blöd und doof und hat sie nie besetzt, in ganz seltenen Fällen. Durch die Arbeit mit mir ist sie dann auch in Bremen dann ein bisschen in die erste Reihe gerutscht und hat dann einen wesentlichen Beitrag geleistet, die Schaubühne am Leben zu erhalten.
Haben Sie sie in einer bestimmten Rolle in besonders herausragender Erinnerung?
Ich will Ihnen zum Beispiel etwas ganz Besonderes erzählen. Sie hatte einen sehr guten Erfolg als Marsha in Drei Schwestern, in meiner Drei-Schwestern-Inszenierung. Und dann habe ich sie besetzt, oder sie wurde besetzt, weil wir haben die Besetzung ja immer kollektiv gemacht, als Lyubow Andrejewna in dem Kirschgarten. Und in dem Kirschgarten habe ich immer versucht, sie daran zu erinnern, wie eine großartige Boulevard-Schauspielerin sie gewesen ist früher. Und da sagte sie zu mir, nein, das will ich nicht mehr. Und dann habe ich mit ihr gekämpft. Das muss aber so sein, die Rolle verlangt das. Aber da sagte sie, nein, nein, also das mache ich nicht mehr. Ich will die Ranieska als eine ganz ernsthafte und tiefsinnige Frau darstellen. Und das ging manchmal ganz gut und manchmal auch nicht so ganz gut. Da war sie ganz klar und bewusst in dem, was sie wollte und was sie nicht wollte.
Peter Stein zum Tod der Schauspielerin Jutta Lampe. Sie ist in der vergangenen Nacht im Alter von 82 Jahren verstorben. Die Berliner Schaubühne wird morgen am Freitag in ihrem Stream ein Stück mit ihr zeigen. Der Park von Boto Strauß, inszeniert von Peter Stein. Vielen Dank. Sie ist eine der bekanntesten Menschenrechtsanwältinnen im Iran. Doch seit 2018 sitzt die 57-jährige Nasrin Sotoudeh selbst im Gefängnis. Wegen, so heißt es, staatsfeindlicher Propaganda. Verurteilt zu 38 Jahren Haft und 148 Peitschenhieben. Anfang November kam sie vorübergehend frei, an Corona erkrankt. Trotz ihrer schlechten Gesundheit musste sie gestern zurück ins Gefängnis, einen Tag bevor ihr heute in Abwesenheit in Stockholm der alternative Nobelpreis verliehen wurde. Sie hatte die Gelegenheit, während ihres Hafturlaubs eine Dankesrede aufzuzeichnen. Sie sagt, als jemand, der immer davon geträumt habe, Bürgerin zu sein, gleich zu sein und Rechte zu haben, sei sie neidisch auf die Macht und den Schutz, den die Bürgerrechte Angehörigen anderer Gesellschaften verleihen würden. Aber sie wisse auch, um diese kostbare Demokratie zu erreichen, sei man einen Weg mit vielen Windungen gegangen. Die Künstlerin Parastou Foroua ist mit Nasrin Sotoudeh befreundet. Sie kennen sich seit knapp 20 Jahren, sind beide in der Frauenrechtsbewegung des Iran aktiv. Frau Foroua lebt in Deutschland. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben gestern früh zuletzt mit Nasrin Sotoudeh telefoniert. In welcher Verfassung haben Sie sie erlebt?
Sie war eigentlich im Einbetracht der Nachricht, dass sie erhalten hatte, sehr gefasst. Aber das kenne ich bei ihr. Sie hatte die Nachricht bekommen, sehr dringlich, dass sie zurückgehen muss zum Gefängnis. Sie hatte Hafturlaub wegen medizinischer Untersuchungen bekommen, weil sie hat Herzprobleme, wurde bei ihr festgestellt bei ihrer letzten Krankenhausbesuch. Und dann hatte sie, nachdem sie diese Hafturlaub gekommen war, wurde bei ihr Covid-19 festgestellt. Und jetzt so plötzlich unter dem Druck der Justizsystem musste sie diesen Hafturlaub, der noch nicht zu Ende war, beenden und zurückgehen zum Krankenhaus.
Glauben Sie, dass diese für Sie plötzliche Zurückberufung ins Gefängnis auch mit der Preisverleihung im Zusammenhang steht?
Natürlich diese große Aufmerksamkeit, nicht nur mit der Preisverleihung, sondern auch dieses Screening von der Film, Dokumentarfilm, der über sie gemacht worden ist, eine gewisse Präsenz in den Medien. Das alles spielt eine Rolle, aber sie hat immer wieder ausdrücklich gesagt, dass so eine Öffentlichkeit ist auch ein Schutzraum vor Gefangenen. Und es ist eine zweiseitige Sache. Manchmal kann kurzfristig vielleicht dazu führen, dass sie unter Druck gesetzt wird. Aber langfristig bieten auch solche Aufmerksamkeiten immer vor politische Gefangenen Schutzraum.
Was wissen Sie denn über die Haftbedingungen? Also die Strafe 38 Jahre Haft, das ist ja eine unglaublich lange Zeit.
Erstens muss ich sagen, von diesen 38 Jahren muss sie 12 Jahre sitzen. Aber 12 Jahre ist auch eine furchtbar lange Zeit. Und sie wurde kurz bevor sie im Hafturlaub kam, in ein Gefängnis in Südteheran verlegt, der die Haftbedingungen noch schlimmer sind dort als die Hauptgefängnis Evin, der vor politische Gefangenen normalerweise eingesetzt wird. Aber da ist es von der Hygienemaßnahmen ist es nicht so der Situation gut, aber auch es ist sehr überfüllt, der Gefängnis. Und allgemein, es ist eine der schlimmeren Gefängnisse im Iran und da ist sie gestern zurückgegangen.
Sie haben eingangs gesagt, dass sie eine unglaublich starke Persönlichkeit hat, die versucht, das alles auszuhalten. Wie schafft sie es damit umzugehen?
Vielleicht mit einem großen Idealismus. Sie glaubt an eine bessere Zukunft für Iran, weil Nasrin Sotoudeh kämpft nicht für sich nur. Auch in ihrem Brief, dass sie, bevor sie nach Gefängnis zurückgegangen ist, geschrieben hat und ihre Mitstreiter und der Öffentlichkeit informiert hat darüber, dass sie zurückgeht, hat sie aufmerksam gemacht auf die Situation anderer politischer Gefangene. Sie setzt sich vor die anderen ein. Sie hat einen großen Glauben an die Menschen, an Gerechtigkeit, an Menschenrechte und eine Illusion und Hoffnung auf eine bessere Zukunft für Iran, das sie immer wieder formuliert. Ich glaube, dass solche Hoffnungen geben ihr Kraft.
Dieser alternative Nobelpreis, was bedeutet diese internationale Unterstützung dann nicht nur für Sie, sondern auch für die ganze Bewegung im Iran?
Solche Aufmerksamkeiten ist auf jeden Fall, die Iran kommt in Fokus der Aufmerksamkeit, nicht mit der Regierung und der Atomkonflikt, sondern mit dem Kampf der Bevölkerung vor Demokratisierung. Und das ist der Punkt, dass diese Seite vom Iran, der leider wenig gesehen wird, durch solche Situationen, kriegt Aufmerksamkeit, wird beleuchtet. Und das ist, glaube ich, das Beste daran. Und ich hoffe, dass man weiterhin auch da reinschaut, nicht nur auf das Schicksal von Nasrin Sotoudeh, sondern viele, viele Aktivisten von unterschiedlichen Bewegungen, von Arbeiterbewegung im Iran, der sehr stark geworden ist, Frauenbewegung, Studenten, ethnische Bewegungen. Auf jeden Fall, da ist eine große Frontkampf für eigene Rechte, die aber immer wieder sehr brutal von Seiten des Regimes niedergemacht wird. Und das braucht Unterstützung und das kommt, wenn das beobachtet wird.
Parastufa Roha über die im Iran inhaftierte Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh. Heute wurde ihr in Abwesenheit der alternative Nobelpreis verliehen und im Gespräch wurde gerade ja auch schon der Dokumentarfilm erwähnt, der über sie gedreht wurde. Die Premiere ist morgen um 18 Uhr und Sie können dabei sein. Den Stream finden Sie unter humanrightsfilmfestivalberlin.de. Bis zum 11. Dezember können Sie sich den Film dann dort ansehen. in die Schweiz und dort ist heute etwas ganz Unglaubliches passiert. Es hat eine echte Uraufführung gegeben, vor Publikum, das sich tatsächlich im Saal befand, am Theater in Basel. Und das, obwohl auch in unserem Nachbarland seit Ende Oktober Kulturveranstaltungen untersagt sind, zumindest wenn sie mehr als 15 Menschen umfassen. Aber erstmal zu dem, was da aufgeführt wurde. Lorraine, Prochaine and Friends mit der Oper Alte Tiere hochgestapelt. Fazitkritiker Jörn Florian Fuchs war dabei. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Zunächst, wenn wir es hier noch ein bisschen im Hintergrund hören, was ist das für eine Geschichte, die da erzählt wurde?
Es ist eine Überschreibung, eine Fortschreibung, eine Reflexion über das berühmte Märchen, die Bremer Stadtmusikanten. Wir begegnen hier den, ja, eigentlich etwas alt, noch älter als im Märchen gewordenen, müden Stadtmusikanten, Musikantinnen auch in diesem Fall, die sich durchschlagen. Und es sind so Fetzen des Märchens, die auftauchen. Man ist im Wald, manches wird gezeigt auf der Bühne, manches wird nur erzählt. Und dazwischen hat dieses Kollektiv Lorraine Prochaine, das jetzt 30 Jahre alt ist, da ist Pippi Lotti Rist, die heute ja sehr berühmte Künstlerin, eine Mitbegründerin. Mhm. Dieses Kollektiv macht also so ein ganz freies, wildes Assoziationstheater mit extrem viel Musik. Das geht von Volksmusikanklängen, wie wir es gerade gehört haben, bis hin zu, ja, nicht Heavy Metal, aber richtig starken, heftigen Rhythmen. Und dann kommt auch ein bisschen Jazz wieder. Und das ist also genreübergreifend und alle möglichen Stile wirklich vermischend und vermengend.
Wie kam es denn dazu, dass diese Premiere heute eben vor Publikum stattfinden konnte? Sie selber saßen ja im Theater Basel. Wie kann das sein? 15 Leute sind bei Kulturveranstaltungen in der Schweiz momentan nur erlaubt. Wie hat das funktioniert?
Also funktioniert hat es insofern recht gut, weil ganz am Anfang der Intendant des Theater Basel, Benedikt von Peter, auf die Bühne kam und sagte, er freut sich so, dass jetzt diese 15 Gäste hier sind. Und er sagt gleich dazu, es sind ein paar ganz wenige mehr, aber die, die mehr sind, sind entweder vom Haus oder von der Presse. Und er hält jetzt alle an, wirklich zu applaudieren, damit man irgendwie auf der Bühne ein bisschen den Spirit im Publikum auch spürt. Warum wird das Ganze gemacht? Es wird deswegen gemacht, weil von Peter sagt, wir brauchen Stücke, die fertig geprobt sind, Stücke, die nicht einfach nur intern laufen, dass also irgendwie das Ensemble für sich spielt, sondern die dann auch einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und die vor allen Dingen dann auch kurzfristig abrufbar sind, wenn es eben neue Regelungen gibt, dass wieder mehr Leute zugelassen sind, dass man dann nicht vor der Situation steht, keine Stücke zu haben. Deswegen spielt man in Basel auch noch den Räuber Hotzenplotz demnächst als Poetry Slam Variante und auch noch die Zauberflöte übermorgen vor tatsächlich 15 Zuschauerinnen und Zuschauern. Und in diesem Fall ist es so, dass die Karten alle verlost werden. Benedikt von Peter sagte, 1500 Bewerbungen gab es für diesen Abend. Und 15 haben es dann reingeschafft.
Das heißt, sie waren eigentlich gar nicht so richtig bei einer Uraufführung, sondern eher bei einer etwas anderen Generalprobe?
Es wird als ganz normale Aufführung und als Uraufführung auch deklariert und das merkt man auch. Also da ist nichts mit Probenarbeit oder sowas, sondern die Generalprobe gab es und das war tatsächlich die Uraufführung. Nur sie wird natürlich auf absehbare Zeit erstmal vor diesen 15 Personen gespielt, aber das ist jetzt auch im Repertoire. Also Basel ist eines der Häuser, die das durchzieht, im Gegensatz zu anderen Spielstätten in der Schweiz, die sagen, das hat wirklich keinen Sinn, dass wir vor so wenig Leuten spielen, ist halt hier dieses Konzept, wir müssen einfach Dinge dann fürs Repertoire haben. Und ich finde es auch letztendlich sinnvoll. Man hat auch gemerkt, die Freude auf der Bühne, also man muss sich das so vorstellen, das ist zum Teil ein bisschen... Ja, also das ist nicht alles professionell. Das liegt auch daran, dass es hier niemanden gibt, der Regie führt, sondern dass dieses Kollektiv alle Szenen, alles im Spiel, auch Bühne, Kostüme, selbst im Kollektiv schafft. Und das merkt man an dem einen oder anderen Punkt, dass da jetzt ein bisschen die Sicht von außen fehlt. Aber das hat durchaus auch Charme und Reiz immer wieder. Es gibt dann Songs, die auch total deftig und kräftig werden, wo es dann eben um die Glut in den älteren oder auch alten weiblichen Körpern geht. Plötzlich kommen dann die Stadtmusikanten doch wieder eine Rolle spielen, etwas konkreter, und sich da im Wald verirren, kommen gigantische ja, man muss es so sagen, wir sind ja auch nach 23 Uhr, kommen Penisse vom Himmel, zumindest sehen die so aus, verwachsen. Das sind aber eigentlich die Stämme des Waldes und damit wird dann ein bisschen gespielt. Also manches ist derb, ordinär, manches ist dann wieder total harmlos und liebevoll. Es geht auch viel um Gender, es gibt dort dann auch zwei Herren, die dann über Gender reflektieren und über eine Kommune, die sie also vielleicht gegründet haben, das weiß man immer nie, ob das stimmt, die eben ökologisch und nicht gendernormativ arbeitet. Das spielt auch alles eine Rolle und man muss eben wissen, dass dieses Ensemble vor allen Dingen in der Schweiz halt einen legendären Ruf tatsächlich hat und jetzt, ich glaube in diesem Fall zum ersten Mal, auf diese ganz große Bühne eines großen staatlichen Theaters kommt.
Wie haben denn die anderen 14 Zuschauerinnen und Zuschauer reagiert?
Also das war wirklich ein ziemlicher Jubel, auch der Zwischenapplaus, auch dann, wenn dann plötzlich jemand auftaucht mit einem Schild, Tiere sind keine Möbel und wir sind in der Überzahl und so ein bisschen so eine grelle Revue da reinkommt, wurde sehr viel gelacht, das hat man doch gemerkt, also die Temperatur hat da gestimmt. Im Ganzen ist es so, dass man noch sich vorstellen kann, dass es dann trotzdem nicht nur bei größerem Saal, sondern auch also wenn mehr Leute zugelassen sind, sondern auch in Folgevorstellungen dann noch ein bisschen besser geht, was Übergänge und so betrifft, aber das ist ja was wir nun ganz oft haben, wenn wir im Theater, in der Oper sind, dass die Premiere nicht immer die Top-Vorstellung ist, sondern dass das über die Zeit, über die Wochen dann noch ein bisschen reift. Da denke ich, ist noch ein bisschen Potenzial, aber Resümee ist wirklich, der Abend ist gut angekommen und ist tatsächlich eine ganz eigene Art, auch ein ganz eigenes Genre, das in diesem heftigen Lockdown hier jetzt uns geboten wird. Kleiner Punkt noch zum Schluss, die Merkwürdigkeit auch, wenn dieses Theater 3 Trambahnstationen weiter in Richtung Basel-Land stehen würde, wären wahrscheinlich 100 Leute oder so zugelassen gewesen, denn da sind alle Restaurants auf, während hier in Basel-Stadt alles komplett dicht ist, bis auf eben ein Theater für 15 Leute.
Sagt Jörn Florian Fuchs, auch über die Premiere von Alte Tiere hochgestapelt, die war heute am Theater in Basel und Aufführungen soll es bis Ende März geben. Es gibt also vielleicht noch die Chance, dass da am Ende mehr als 15 Menschen im Publikum sitzen. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Riedel für uns.
Bereits gestern haben die Ausstellungsmacher das Aus für die ehemals größte Buchmesse der USA, die Book Expo America, verkündet. Die Messe gab es seit 118 Jahren. In diesem Jahr war sie bereits wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. 2021 wird sie nun gar nicht mehr stattfinden. Im Deutschlandfunk äußerte sich heute die Lektorin Laura Weber zum Ende der Book Expo. Sie hat lange Zeit in New York gearbeitet und sieht Corona nur als einen Grund für die jetzt getroffene Entscheidung.
Die Kosten so einer Messe sind enorm und ein zweites Jahr in Folge, die nicht stattfinden zu lassen, sprengt, glaube ich, den finanziellen Rahmen des Veranstalters. Man muss allerdings sagen, dass sich die Messe schon lange auf dem Rückzug befindet, da immer weniger Teilnehmer in den letzten Jahren verbucht wurden und auch der internationale Fokus der Messe sich seit gut 5 Jahren eigentlich aufgelöst hat.
Die Veranstalter haben einen Neubeginn zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Die Bayerischen Staatstheater streichen wegen der Corona-Pandemie sämtliche Veranstaltungen bis Ende Januar. Diese Regelung gelte unabhängig von gesetzlichen Vorgaben, teilte das Kunstministerium in München mit. Die Staatstheater hätten nun eine deutlich bessere Planungssicherheit, begründete Minister Bernd Siebler den mit den Intendanten beschlossenen Schritt. Die Staatstheater können weiterhin Online-Angebote präsentieren. Die Regelung gilt in München für die Bayerische Staatsoper samt Staatsballett, das Bayerische Staatsschauspiel, das Staatstheater am Gärtnerplatz sowie vorbehaltlich der Zustimmung der Stiftungsgremien für die Staatstheater Nürnberg und Augsburg. Die Kultursekretariate in Nordrhein-Westfalen haben in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel einen Rettungsschirm für die Kultur gefordert. In den veröffentlichten 7 Denkanstößen fordern sie Bund, Länder und Kommunen dazu auf, dass die in 2020 etablierten Hilfsmaßnahmen mindestens über die kommenden 5 Jahre fortgesetzt werden. Wichtig sei außerdem die Stärkung außerschulischer Bildungsangebote, die Förderung neuer spartenübergreifender Kulturformate und die Nutzung der Kultur für Stadtentwicklung. Die Kultursekretariate fürchten, dass die Kultur kommenden Sparzwängen zum Opfer fallen könnte. Die NRW-Kultursekretariate sind für die kommunale Kulturförderung zuständig und vertreten rund 100 Städte. Die Genossenschaft Kulturquartier hat einen entscheidenden Schritt für die Umwandlung des alten Schauspielhauses in Erfurt in ein neues Kulturzentrum gemacht. Sie hat das Gebäude der Stadt Erfurt für einen unbekannten Betrag abgekauft, wie Vertreter beider Seiten in Thüringens Landeshauptstadt mitteilten. Ziel der Initiative ist es, das zentral gelegene und seit Jahren leerstehende Haus mit kulturellem Leben zu füllen. Es soll Raum für Ateliers, Tanz, ein Kino und mehr bieten.
Was ist das für ein Europa, in dem wir da gerade leben? Die junge Generation der in der EU Geborenen erleben jetzt zum ersten Mal etwas, was sie eigentlich nur aus dem Geschichtsbuch kennen, nämlich Grenzen. Einfach so mit dem Billigflieger fix übers Wochenende nach Barcelona, das ist erstmal passé. Grenzen, das ist das Thema eines Kurzfilmwettbewerbes des Auswärtigen Amtes für Europa im Film, haben sich 30 Filmemacherinnen und Filmemacher deutschsprachiger Filmhochschulen im Sommer aufgemacht, um von ihrem Blick auf das, was gerade um uns herum geschieht, zu erzählen. Wie blicken die jungen Künstlerinnen und Künstler also auf dieses Europa im Jahr 2020? In der Jury des Wettbewerbs sitzt die Schauspielerin und Autorin Adriana Altaras. Guten Abend.
Guten Abend.
Welches Europa wird denn da gezeigt? Welche Metaphern finden die Regisseurinnen und Regisseure?
Sie finden sehr, sehr unterschiedliche, genauso unterschiedlich wie die Filme alle sind. Sie sind politisch, sie sind aber auch durchaus lustig. Sie sind sehr tagespolitisch, also sie waren in dem Lager Moira, sie waren in Polen und haben gegen das Abtreibungsgesetz die Frauen gedreht. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt sehr cineastische Filme, die auf Bildersprache setzen, also da gibt es alles. Es gibt einen Film, wo ein Mensch schwimmt und schwimmt und das Meer ist ganz stark und er geht über seine Grenzen, das gibt es auch. Also es gibt alles.
Ziel des Wettbewerbs ist es ja, die europäische Idee zu untersuchen. Ich habe mir den fiktionalen Beitrag angeschaut, Götterdämmerung. Da wird die europäische Idee, so habe ich es jetzt mal interpretiert, in einer Urne quasi im Meer versenkt und am Ende kentert das Schiff mit der Europaflagge auch noch. Das ist plakativ, aber trifft es irgendwie den Kern?
Es trifft den Kern für diese. Also es ist extrem. Ich glaube, dass alle viel extremer geworden sind, weil sie Corona-bedingt ja umschwenken mussten.
Die Macher, meinen Sie?
Die Macher. Sie wollten ja eigentlich drehen mit der slowenischen Filmschule und einer portugiesischen. Das konnten sie nicht. Sie haben zum ersten Mal begriffen, was eigentlich Grenzen sind. Denn diese Filmemacher sind zu jung, um Europas Grenzen eigentlich zu kennen. Und plötzlich ist Europa wieder voller Grenzen.
Mich hat ein dokumentarischer Film beeindruckt, der heißt Hotel Europa. Der spielt in einer Unterkunft für Wohnungslose in Berlin, ein umgebautes Hostel. Und wir sehen drei junge Männer aus der Europäischen Union, die von heute auf morgen auch wegen Corona ihr Obdach verlieren. Das ist eine ganz schmerzhafte Momentaufnahme. Und genauso auch, Sie haben es eben schon erwähnt, der Film über die Frauen, die gegen das Abtreibungsgesetz in Polen demonstrieren und am Ende ja eben, wie wir alle wissen, verlieren. Haben Sie denn in diesen Filmen, die ja, wie Sie sagen, sehr drastisch sind, auch Antworten herauslesen können? Also was kann denn diese junge Generation jetzt machen mit ihrem Europa?
Manchmal muss man ja nicht sofort eine Antwort haben. Manchmal reicht es ja auch, dass man mit der Kamera ganz nah dran geht und zeigt, schaut mal, bei unseren Nachbarn passiert das und das und wir interessieren uns für unsere Nachbarn. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und ich fand auch, dieses Hotel Europa hat mich auch sehr beeindruckt. Ich wusste das nicht, dass eine Jugendherberge sich dafür zur Verfügung stellt. Es hat mich beeindruckt, wie viele Menschen hierher kommen nach Deutschland zum Arbeiten und plötzlich eben keine Arbeit mehr haben und auf der Straße bleiben. All das wusste ich nicht, es ist keine Antwort, aber es zeigt, dass sich die Filmemacher für sich, für uns, für unser Europa interessieren. Das ist doch schon mal was.
Auch mit Blick auf das, was Sie in allen Filmen gesehen haben, die da im Wettbewerb sind. Was glauben Sie, was brauchen wir denn für die Debatte um dieses Europa, um den Kahn eben nicht untergehen zu lassen wie in Götterdämmerung?
Also ich glaube, was zum Beispiel in dem Film Salidas passiert ist, die wollten in Spanien drehen, jetzt haben sie in Finofurt, glaube ich, gedreht.
In Brandenburg
da ist,
dann?
In Brandenburg, genau. Und da ist eine Flamenco-Tänzerin und Sängerin, dass man sieht, ja, das ist selbstverständlich. Wir können alle überall in Europa leben, weil es gehört uns allen, dieses Europa. Also zu zeigen, wir sind Europa, finde ich. Also wir sind nicht nur Papst, wir sind Europa. Das, finde ich, ist zum Beispiel eine Aussage. Und wenn man das denkt, wenn man dann weiterdenkt, dann weiß man, dass man sich dafür einsetzen möchte. Nicht nur für seinen kleinen nationalen Belange, sondern für den größeren Gedanken.
Diese Grenzen, die da gezeigt werden, haben Sie mehr den Eindruck, es geht dabei in den meisten Filmen um die Grenzen, die wir jetzt neu haben in Europa, also für uns EU-Bürgerinnen und EU-Bürger oder auch für Leute, die eben nach Europa kommen wollen? Wie wird der verschiedene Blick auf diese verschiedenen Grenzen geworfen?
Beides kommt vor. Also es gibt auch in Katzenjammer ein People of Color, der durch dieses Brandenburg schlendert, tigert, verloren umhergeht. Das ist irgendwie sehr rührend zu sehen. Es gibt einen Film über die vielen Flüchtlinge, die eben nicht über das Meer es schaffen, was schrecklich traurig ist. Also das ist wirklich entsetzlich traurig. Und es gibt eben die Grenzen, wenn man nach Polen schaut und sieht, boah, da wird wirklich der Paragraph nochmal eingesetzt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Im Jahr 2020. Ich war so erschüttert, ich halte es gar nicht für möglich, dass sowas überhaupt noch möglich ist, über das Abtreibungsgesetz noch weiter zu diskutieren. Das halte ich für fahrlässig.
Europa im Film heißt ein Kurzfilmwettbewerb, der jungen Filmemacherinnen und Filmemachern die Möglichkeit geben will, ihr Europa zu zeigen. Und die Filme, über die wir gerade gesprochen haben, die sind ab morgen kostenfrei unter alleskino.de, in einem Wort alleskino.de, zu sehen. Zurzeit ist noch ein ganz anderes Streaming-Angebot, das sich mit einem Stück europäischer Geschichte beschäftigt, sehr erfolgreich, nämlich die Netflix-Serie The Crown. Die erzählt nun schon in der vierten Staffel vom Leben der Queen und überhaupt vom Wesen der Monarchie und verwischt dabei erfolgreich die Grenzen zwischen Doku und Fiktion. Es gab sogar aktuell Hinweise aus der britischen Regierung, dass bei The Crown doch bitte deutlicher vorangestellt werden müsse, dass es sich um Fiktion handelt. Nicht zu Unrecht, sagt der Journalist Robert Rottifer, gerade auch wenn es um die Darstellung von Prinz Charles geht.
Der ist ja tatsächlich Thronfolger, also jetzt abgesehen von Elisabeth II., der sollte ja König werden, wenn Elisabeth stirbt. Also wenn London Bridge is falling down, wie das im Code des britischen Geheimdienstes so schön heißt. Insofern ist natürlich, wenn dessen Ruf ruiniert wird, bevor er überhaupt noch am Thron sitzt, ist natürlich schon eine Sache, ne?
Um diese Gratwanderung zwischen Wahrheit und Fiktion in Serien, aber auch zum Beispiel in der Literatur, geht es in der neuesten Ausgabe unseres wöchentlichen Kulturpodcasts Lakonisch elegant, zu hören in der DRF-Audiothek auf deutschlandfunkkultur.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Theater und Kneipen, Konzerthäuser und Restaurants, die sind gerade im Lockdown. Manche bleiben leer, aber andere werden auf ganz neue Art und Weise bespielt. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder berichtet aus Hamburg.
Da, wo normalerweise die Bässe wummern und die Menschen dicht an dicht vor der Bühne stehen und zur Musik wippen und tanzen, ist heute nur das leise Rauschen der klobigen Luftreiniger zu hören. Seit 3 Wochen funktioniert der Konzertsaal der Markthalle am Hamburger Hauptbahnhof als Speisesaal für Bedürftige.
Hier ist ein Podest eingezogen worden, sodass man eine breitere Fußbodenfläche hat. Es geht nämlich so terrassenförmig an den Seiten hoch. Und in dieser mittleren breiten Fläche stehen mit gehörigem Abstand Tische und jeweils 2 Stühle an einem Tisch.
Susanne Schwendke arbeitet bei Fördern und Wohnen, der stadteigenen Firma, die sich um die Unterkunft und Verpflegung von wohnungslosen Menschen kümmert, um Menschen, bei denen das Geld nicht reicht für eine warme Mahlzeit. Auf dem Boden des umfunktionierten Konzertsaals markiert schwarz-gelbes Klebeband die Bereiche, die frei bleiben müssen, damit die Abstände eingehalten werden.
Da, wo keine durchgestrichene Fläche ist, da können die obdachlosen Menschen sich auch hier so auf diese Terrassen setzen und ihr Getränk einnehmen und später dann auch hier Mittagessen.
Im neuen Speisesaal gibt es einen Bereich, in dem nur Frauen Zutritt haben. Im vorderen Bereich gibt es Beratungsgespräche mit den Teams von der Sozialarbeit. Die Markthalle bekommt für die Nutzung eine Mietzahlung von Fördern und Wohnen, erzählt Susanne Schwendke. Und der Caterer, der normalerweise die Bands bekocht, liefert jetzt an 7 Tagen die Woche bis zu 150 Mittagessen.
Der ist auch ein richtig guter Koch und die Leute, die kommen, die sagen, oh, hier schmeckt das Essen aber viel besser als in eurer anderen Tagesstätte. Und das freut uns auch, dass das gut ankommt und auch, dass dieser Caterer sich so viel Mühe gibt für unsere Gäste, das ist schon sehr schön.
Zwangsweise umdisponieren musste auch Carla, die Chefin vom 439. Die kleine Bar, etwas abseits vom großen Trubel des Schanzenviertels, gibt es seit mehr als 30 Jahren. Natürlich ist die Bar gerade zu. Genutzt wird sie trotzdem, erklärt Carla auf dem Gehweg vor den beiden großen Schaufensterscheiben.
Hier im Fenster, das ist jetzt ganz, ganz neu, habe ich jetzt improvisiert, habe so schöne Tücher, darunter sind ganz hässliche Kisten. Und da drauf, und das ist halt der Sinn der Sache, haben wir Kunst von Künstlern. Kunst von Künstlern. Das heißt Bücher, zum Beispiel hier siehst du Straußeneier, die beleuchtet sind, bemalt von Anna Gänger. Dann von Eiko Borcherding haben wir hier Radierung. Dann Michael Tietz, der macht seine berühmten Briefmarken. Maul halten und saufen, das steht jetzt hier auf der Briefmarke.
Beide Schaufenster sind voll mit Exponaten von Hamburger KünstlerInnen, von denen die meisten in pandemiefreien Zeiten immer mal wieder am Tresen der Bar sitzen. Immerhin hat Chefin Carla ein Faible für die Kunst, veranstaltet Lesungen und Aktzeichenkurse in ihrer Bar und steht ab und zu selbst hinterm Tresen. Eine Barfrau mit Leib und Seele.
Das ist der Weihnachtsmarkt to go. Die Leute haben die Möglichkeit, in der ganzen Woche über hier vorbeizugehen, sich was rauszusuchen. Und dann kommen die sonntags von 15 bis 20 Uhr hierher. Und dann sagen die Carla, ich hätte gerne dieses kleine Bild hier vom Hamburger Hafen. Das kostet 18 Euro, geben mir 18 Euro. Dann habe ich hier diesen Briefumschlag. Da kommt das Geld zu 100% rein an die Künstler. Und ja, dann ist es to go. Genauso wie der Punsch und die Waffeln. Alles to go. Also es darf natürlich keiner in die Bar. Und alle mit Mundschutz.
Ausgestellt in den Schaufenstern ist auch ein gerahmtes Hasenporträt von Tina Oelker. Der gehört zum 1000-Hasen-Projekt der Hamburger Künstlerin, die gerade auf Ausstellungen in den Galerien der Stadt verzichten muss.
Ich finde es eine ganz tolle Idee, weil das ein Ort der Begegnung ist, wo auch viele Kollegen jetzt immer mal wieder zusammenkommen. Und jetzt sind die Kollegen irgendwie nicht da, aber die Produkte liegen im Schaufenster für alle sichtbar und dann ist wenigstens ein kleiner Teil der Begegnung möglich. Finde ich super.
Vor dem 439 trudeln die ersten Besucher ein, reden und rauchen, trinken Glühpunsch an der frischen Luft und inspizieren die Kunst hinter den Panoramascheiben, die erst wieder verschwindet, wenn die Bar vielleicht im Frühjahr wieder öffnen darf.
Kultur und Solidarität in Hamburg und in der Kulturpresseschau. Jetzt der Blick in das Feuilleton von morgen mit Ulrike Timm.
Wer Platz im Überfluss hat, mag die gefühlte Verbannung in die eigenen vier Wände lediglich als ärgerlich empfinden, während sie für all jene, denen die Decke auf den Kopf zu fallen droht und die sich im Falle einer Covid-19-Infektion nicht isolieren können, eine Katastrophe ist. Die Frankfurter Allgemeine schaut aufs Wohnen, das für die meisten Menschen anders aussieht als in einer Hochglanzzeitschrift, in der Melanie Mühl staunend geblättert hat. In vielen der abgebildeten Räume könnte man ohne weiteres eine runde Rollschuh laufen, meterhohe Weihnachtstannen aufstellen und eine Corona-Quarantäne geschmeidig aussitzen. In der aktuellen Ausgabe öffnet zum Beispiel eine Familie aus Düsseldorf ihre zahlreichen Türen. Sie ließ ein Mehrfamilienhaus in ein sehr schickes Einfamilienhaus mit 360 Quadratmetern Wohnfläche umbauen. Tja, wenn man das eigene Heim auch nur mit einem Bruchteil der angepriesenen Einrichtungsgegenstände großfantasieren und vollstellen würde, würde man sich wohl an jeder Ecke stoßen. Weshalb für Christine Hannemann, Inhaberin der deutschlandweit einzigen Professur für Architektur und Wohnsoziologie, das ideale, praktische Wohnhaus ganz anders aussieht. Ein gelungenes Durcheinanderwohnen von Menschen mit unterschiedlichen Lebenskonzepten. Das mit dem gelungenen Durcheinanderwohnen ist in Pandemiezeiten so eine Sache, aber der ganze Entwurf ist lebensnäher als die stylische Rollschuhbahn-Wohnzimmersaal-Konstruktion. Für später aber, meint die Frankfurter Allgemeine, in Zukunft täte weniger Hüge ganz gut. Der Aufstand ist nah, zu nah. Denn wenn die Oper Zürich auf der Bühne Verdis Simon Boccanegra probt, darf sich das aufgewühlte Volk natürlich nur Corona-konform knubbeln. Die Neuzürcher Zeitung berichtet von den Proben, denen eine Premiere auf Arte folgen soll, am 2. Advent um 17 Uhr. Oper für alle. Dass man in Zürich nun nicht mehr nur für den Tag X probt und bei der Premiere sogar mit mehreren tausend Zuschauern via Fernsehen rechnen darf, ist ein kaum zu überschätzender psychologischer Faktor. Er verleiht den standhaften Bemühungen um einen kleinen Rest an Live-Kultur schlagartig einen Sinn und eine spürbare Dynamik. Nachrufe auf eine große Theaterschauspielerin füllen ganzseitig die Feuilletons. Jutta Lampe ist gestorben. Sie gehörte zum legendären Ensemble der Berliner Schaubühne in den 1970er Jahren. Wunderschöne Fotos eines wunderbaren Theaters aus längst vergangener Zeit zieren die Seiten von Welt, Süddeutscher Zeitung, FAZ und Tagesspiegel und stimmen nostalgisch. In der FAZ holt Gerhard Stadelmeier aus zu typisch stadelmeierschen Sätzen, wenn er den Ton von Jutta Lampe feiert. Jede Hebung eines Vokals, jede Senkung vor einem Punkt, jedes Schweben eines Kommas, worüber junge Gegenwartsschauspielerinnen schreiend, rasend und hohnplappernd wegjökeln und poltern, das wurde bei Jutta Lampe zu einem Nuancenwunder an Sprachmusik. Die Welt hält es knapper. Ihre Lachglocke war ansteckend. Die Süddeutsche Zeitung noch knapper. Sie titelt schlicht Ach und denkt dabei an den großen Kleist wie an die große Jutta Lampe. Weniger pathetisch, liebevoller beschreibt Peter von Becker im Tagesspiegel seine Theatererlebnisse mit Jutta Lampe, die in den letzten Jahren an Demenz litt und niemanden mehr zuverlässig erkannte, aber immer noch große, vieldeutige, schaurig schöne Sätze im Munde führte. Früher war ich eine Schauspielerin, heute bin ich die Freiheit. Die Pressebeschauerin hat schnell mal auf die Homepage der Schaubühne geguckt und wirklich, wenn Sie mögen, können Sie am 4. Dezember ab 18 Uhr vorbeischauen und erleben, ob und wie diese ganz große Künstlerin aus einer vergangenen Theaterzeit Sie noch berührt und erreicht. Dann wird unter anderem Tschechows Kirschgarten gestreamt, in dem Jutta Lampe mitwirkte. Schöne Würdigung.
Soweit Fazit für heute. Ich bin Johannes Nichelmann und wünsche Ihnen eine gute Nacht und einen schönen Freitag. Tschüss.